Deutschlandfunk. Umwelt und Verbraucher.
Die Preise für Strom und Gas, sie steigen massiv. Für viele Verbraucher sollen sich die Preise verdoppeln, manchmal gar verdreifachen. Doch gestern hat die Bundesregierung sich auf Regeln für Preisbremsen geeinigt. Wie die funktionieren sollen, das erklären wir gleich ausführlich. Außerdem schauen wir auf vermeintliche Schnäppchen am Black Friday und Klimaschutzprojekte in Peru. Und im Verbrauchertipp, da geht es um zusätzliche Unterstützung zu hohen Einkünften, die man auch bei regelmäßigen Einkünften bekommen kann. Mein Name ist Stefan Römermann. Hallo und herzlich willkommen bei Umwelt und Verbraucher. Viele Menschen haben sie ja inzwischen längst bekommen. Die Post von ihrem Gas- oder Stromanbieter mit der Ankündigung der kräftigen Preiserhöhungen. Bei manchen Kunden soll sich der monatliche Abschlag für Erdgas beispielsweise mehr als verdreifachen. Das ist ganz schön bitter und es macht vielen Menschen verständlicherweise Angst. Gestern hat sich die Bundesregierung aber auf Regeln für die sogenannte Strom- und Gaspreisbremse geeinigt. Wie die genau funktionieren soll und was das für uns Verbraucher bedeutet, darüber spreche ich jetzt mit Tom Funke aus unserem Hauptstadtstudio. Tom, ich habe ja selbst auch schon Post von meinem Erdgasanbieter bekommen wegen der Preiserhöhung. Es ist bei mir nicht ganz so schlimm. Ich glaube, so es ist knapp über 80% die Erhöhung. Aber was ist damit? Kann ich das jetzt komplett ignorieren?
Da sage ich grundsätzlich ganz klar nein, denn die neuen Preise werden wahrscheinlich für die Gas- und Strompreisbremse schon noch wichtig.
Okay, dann dröseln wir das jetzt ein bisschen genauer auf. Etwas länger klar war ja schon, dass als so eine Art Sofortmaßnahme bei den die Abschlagszahlung für Dezember wegfallen soll. Ist schon klar, wie das genau abläuft?
Das steht jetzt seit Mitte November fest. Da hat der Bundesrat letztlich das Gesetz für die Dezember-Soforthilfe bei Gas und Fernwärme verabschiedet. Und zum konkreten Ablauf sagt Ingbert Liebig, Hauptgeschäftsführer des Verbands Kommunaler Unternehmen im Deutschlandfunk.
Das ist das Gute für die Kunden. Eigentlich brauchen sie nichts zu tun, weil alles automatisch durch die Versorger abgewickelt wird. Also wer selbst eine Einzugsermächtigung erteilt hat, braucht gar nichts zu tun. Wenn allerdings Kunden noch einen Dauerauftrag haben oder noch selbst aktiv überweisen, dann können sie das ändern. Wenn sie es nicht tun, dann wird es anschließend zu ihren Gunsten verrechnet vom Versorger, von den Stadtwerken.
Heißt aber auch, je nachdem wann dann die nächste Rechnung kommt, können dann schon ein paar Monate vergehen.
Okay, das klingt vergleichsweise einfach. Der nächste Schritt sind jetzt also diese Energiepreisbremsen für Strom und Erdgas, die eigentlich ab Januar gelten sollen, aber wohl nur rückwirkend und dann ab März tatsächlich erst umgesetzt werden. Die Abschläge für Januar und Februar werden dann für manche Verbraucher dann wohl doch erstmal noch ganz schön teuer werden, oder wie sehe ich das?
Ja, darauf müssen sich die Verbraucherinnen und Verbraucher grundsätzlich schon erstmal einstellen. Der jetzt vorliegende Gesetzentwurf sieht erstmal nur rückwirkende Entlastungen ab März vor. Anders sei das auch alles nicht administrativ zu schaffen, zum Beispiel die IT umzustellen. Das sagt der Verband Kommunaler Unternehmen.
Und wie funktioniert dann jetzt tatsächlich ab März dann diese Entlastung ganz konkret? Was passiert da?
Da muss man unterscheiden zwischen Gas, Strom und Fernwärme. Ich fange mal beim Gas an. Da sollen Haushalte 80% ihres im September des Jahres prognostizierten Jahresverbrauchs zu einem garantierten Gasbruttopreis von 12 Cent die Kilowattstunde erhalten. Die restlichen 20% werden dann, und da komme ich jetzt zurück zum Anfang, nach dem neuen, vermutlich dann höheren, individuell von dem Versorger angesetzten Preis berechnet. Ganz ähnlich bei der Fernwärme. Hier liegt dann der Bruttopreis allerdings bei 9,5 Cent die Kilowattstunde. Mieterinnen und Mieter sind aber oftmals ja nicht selbst Vertragskunden bei der Fernwärme, sondern das läuft dann über den Vermieter. Die können hier entweder die Heizkostenvorauszahlung senken oder aber Mieterinnen und Mieter profitieren von den Entlastungen gegebenenfalls erst mit der Nebenkostenabrechnung. Auch die Einmalzahlung im Dezember dürfte laut Verbraucher Gaszentralen dann so erst mit den Nebenkostenabrechnungen 2023 bei Mieterinnen und Mieter ankommen. Anders sieht's da bei Strom aus. Den schließen ja die meisten Mietparteien selbst bei dem Versorger ab. Und hier sieht der Gesetzentwurf eine Preisbremse bei 40 Cent je Kilowattstunde vor, auch wieder für 80% ihres bisherigen Stromverbrauchs. Auch hier gilt, die restlichen 20% werden zu den neuen Konditionen abgerechnet. Heißt aber auch, sollten die neuen Strompreise unter der 40-Cent-Grenze liegen, der profitiert erstmal nicht von der Strompreisbremse.
Okay, alles ein bisschen kompliziert. Mhm. Wenn in den vergangenen Monaten wurde ja auch relativ viel zum Energiesparen aufgerufen. Viele Verbraucher haben das ja aus Angst vor den steigenden Energiepreisen schon gemacht. Lohnt sich das Energiesparen denn jetzt noch? Sollte ich das noch tun?
Ganz klare Antwort, ja. Und das hat mehrere Gründe. Vor allem lohnt sich die Reduzierung um 20% des bisherigen Verbrauchs, weil der ja mit den höheren Energiepreisen berechnet wird. Ich mache mal eine Beispielrechnung beim Strom auf. Eine vierköpfige Familie hat einen Stromverbrauch von 4.500 Kilowattstunden im Jahr. Das macht 375 Kilowattstunden im Monat. Ihr bisheriger Strompreis lag bei, sagen wir mal, 30 Cent die Kilowattstunde. Also rund 113 Euro im Monat. Ihr neuer Strompreis liegt bei 50 Cent. Ohne die Strompreisbremse müsste die Familie dann 188 Euro pro Monat zahlen, also 75 Euro mehr als bisher. Mit der Strompreisbremse zahlt sie monatlich dann nur 158 Euro bei gleichbleibendem Verbrauch. Spart nun aber die Familie, wirkt sich das direkt aus. Von 4.500 Kilowattstunden 20% sparen, das macht 900 Kilowattstunden. Die multipliziert mit dem neuen Strompreis, das bringt der Familie dann eine Ersparnis von 450 Euro zurück. Und das sagt eben auch die Bundesregierung. Mit diesen Einsparungen soll der Anreiz ganz besonders hoch sein, weil eben diese Ersparnis mit den neuen Strompreisen oder eben auch Gaspreisen multipliziert wird.
Also diese letzten 20% des bisherigen Stromverbrauchs, die werden ganz besonders teuer, weil es darauf eben keine Strompreisbremse oder Gaspreisbremse gibt, sagt Tom Funke aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank nach Berlin für diese Einordnungen. Es ist schon etwas seltsam. Der Schwarze Freitag, der war in Deutschland lange Zeit sowas wie der Inbegriff für einen der schlimmsten Einbrüche der Aktienmärkte in der Geschichte überhaupt. Dieser Börsencrash 1929, der gilt als eine der Ursachen und Auslöser für die Weltwirtschaftskrise in den 1930er Jahren. Heute ist der Schwarze Freitag, der Black Friday, allerdings zum Tag für Schnäppchenjäger geworden. Viele Händler locken mit angeblich riesigen Rabatten und mit tollen Schnäppchen. Doch Verbraucherschützer raten zur Vorsicht. Mischa Erhardt berichtet.
Preise vergleichen, um möglichst günstige Schnäppchen abzugreifen. Diese Devise gilt für die meisten KonsumentInnen in diesem Jahr besonders. Denn die hohe Inflation zwingt viele Menschen, ihre Ausgaben unter Kontrolle zu halten.
Die Menschen in Deutschland wollen aufs Geld gucken und viele müssen auch aufs Geld gucken. Und das heißt, dass man diese Rabattaktion intensiv nutzt und dass der Black Friday und die Cyber Week wahrscheinlich für Verbraucherinnen und Verbraucher noch nie so wichtig waren wie in diesem inflationsgebeutelten Jahr 2022.
Sagt Bernhard Rohleder, Hauptgeschäftsführer von Bitkom. In einer Umfrage des Digitalverbandes geben über 2/3 der Befragten an, sich aktuell sorgfältiger zu überlegen, was sie wirklich brauchen. Ebenso schauen die Menschen verstärkt nach Sonderangeboten und Rabattaktionen. Das dürfte dazu führen, dass die Umsätze am Black Friday und Cyber Monday im Onlinehandel auch in diesem Jahr deutlich steigen. So schätzt der Handelsverband HDE nach eigenen Studien, dass die Onlinehändler in diesen Tagen der sogenannten Black Week 5,7 Milliarden Euro hierzulande umsetzen werden. Das entspricht einem Plus von satten 22% gegenüber dem Vorjahr. Profitieren dürften davon aber nicht nur Online-Verkäufer, meint der Sprecher des Handelsverbandes HDE, Stefan Hertel.
Wir erleben in den letzten Jahren, dass also auch Black Friday, Cyber Monday eine immer größere Rolle auch im stationären Handel spielen. Das sind sehr erfolgreiche Marketingaktionen, die bei den Kundinnen und Kunden sehr, sehr bekannt sind mittlerweile. Es gibt kaum mehr jemanden, der den Black Friday nicht kennt. Insofern springen da auch sehr viele stationäre Händlerinnen und Händler auf. Wir erleben das vor allen Dingen natürlich im Bereich Unterhaltungselektronik, aber auch mittlerweile beim Möbelhandel oder auch im Textilhandel beispielsweise. Es gibt da also keine Trennung mehr quasi zwischen stationär und online, sondern Händler aller Sparten versuchen diese Anlässe für sich zu nutzen.
Zwar profitiert demzufolge auch der stationäre Handel in den Innenstädten. Laut Bitkom will aber fast die Hälfte der Befragten in der Black Week online shoppen. Nur 5% geben an, am Freitag den stationären Handel ansteuern zu wollen. Verbraucherschützer warnen derweil vor Bauernfängerei. Die Verbraucherzentrale Bremen zeichnet das Bild eines Shopping-Wahnsinns mit vermeintlichen Sparangeboten, bis die Kreditkarte glüht. Zweifel sollte haben, wer auf vermeintliche Traumangebote oder das Schnäppchen des Jahres stößt.
Das können Sie nicht, das kann ich ganz klar sagen. Die Preise werden schon Wochen vorher einfach hochgesetzt, vielleicht sogar schon im Sommer. Oder es wird mit den unverbindlichen Herstellerpreisen beworben. Das sind aber Mondpreise, die nimmt kein Händler. Und jetzt kommen die Knallertage und zack, sagt man mal eben 30% Rabatt auf das neueste Smartphone. Das kann nicht stimmen.
Sagt Katja Nonnenkamp-Klüting von der Verbraucherzentrale Bremen. Die Verbraucherschützerinnen raten daher, gerade angesichts des Shopping-Wahnsinns einen kühlen Kopf zu bewahren. Also in Ruhe Preise studieren und vergleichen und mit einer gesunden Skepsis an unglaubliche Preise heranzutreten. Zudem warnen die Verbraucherschützerinnen vor Fake-Shops, also vermeintlichen Online-Händlern, hinter denen sich Betrüger verbergen.
Ja, es gibt ganz viele Fake-Shops, die ploppen jetzt natürlich auf und die sind so gut gemacht, das ist gar nicht so einfach.
Sagt Katja Nonnenkamp-Klüting. Man kann aber auf ein paar Dinge achten, um nicht auf die betrügerischen Shops hereinzufallen.
Erstmal, die Preise sind viel, viel zu tief. Dann das Zweite, schauen Sie auf die Internetadresse. Wenn die URL schon so ganz komisch klingt mit einer komischen Endung oder es ist sogar so ein Schreibfehler drin, dann ist das ganz klar ein Fake-Shop. Fake-Shops an sich haben auch ganz oft ein fehlendes Impressum oder das Impressum ist fehlerhaft übersetzt. Das sieht man auch ganz schnell. Und frei erfundene Qualitätssiegel. Das heißt, Sie klicken auf ein Qualitätssiegel und kommen gar nicht auf die richtige Seite. Und der letzte Punkt ist natürlich Kundenbewertungen, die das Produkt selbst und auch den Shop in den Himmel loben. Auch das kann nicht stimmen.
Auch sollte man sich nicht unter Druck setzen lassen, wenn angegeben wird, dass nur noch eine geringe Anzahl des Produktes vorhanden ist. Auch das sind bekannte Marketingtricks im Internet. Generell ein Vorteil von Online-Bestellungen ist natürlich die gesetzlich vorgeschriebene Rückgabemöglichkeit innerhalb von 2 Wochen. Doch auch hier lohnt es, das Kleingedruckte zu lesen. Denn oft ist die Rücksendung mit Kosten verbunden. Und die liegen vor allem dann vergleichsweise hoch, wenn der Online-Händler seinen Sitz im Ausland hat.
Mischa Erhardt war das über vermeintliche Schnäppchen am Black Friday. Pestizide helfen Landwirten gezielt, Unkräuter, Pilze oder Schädlinge auf dem Acker abzutöten. Damit sollen die eigentlichen Nutzpflanzen sich besser entwickeln können und mehr Ertrag bringen. Doch sie haben fast immer auch Nebenwirkungen und schädigen dann beispielsweise auch eigentlich gute und gewünschte Tiere und Pflanzen. Welche Alternativen es zum Einsatz von Pestiziden auch für konventionell arbeitende Bauern gibt, das hat eine Studie vom Bund für Umwelt und Naturschutz BUND untersucht. Daniela Siebert berichtet.
Problemlösung ohne chemisch-synthetische Pestizide? Dafür benennt die Studie mehrere anschauliche Beispiele, etwa beim Drahtwurm. Die Larven, die sich ungebeten in Kartoffeln bohren, plagen viele konventionelle Landwirte. Zu dieser Alternative rät Aaron Scheid, einer der Studienautoren.
Eine vielfältige Fruchtfolge, das heißt nicht Kartoffeln in der Folge immer wieder anzubauen, sondern auch andere Kulturen.
Etwa Kleegras. Mechanisch könne man gegen Drahtwürmer leider nichts tun, so der Wissenschaftler. Aaron Scheid hat in Eberswalde einen Master in Ökosystemmanagement gemacht. Jetzt hat er am Berliner Ecologic Institute das Papier Alternativen zu chemisch-synthetischen Pestiziden in der Landwirtschaft mitverfasst. Einer der wichtigsten Befunde auf den 50 Seiten.
Das ist eine Kernbotschaft. Es gibt eine Vielfalt an nicht-chemischen Alternativen und die werden noch nicht im ausreichenden Maß genutzt. Eines der Gründe ist natürlich, dass wir als Gesellschaft und auch natürlich die Politik die entsprechenden Rahmenbedingungen schaffen muss. Dazu gehört, ordnungspolitische Flankierung zu setzen, aber eben auch ökonomische Anreize.
Zu den ungenutzten Alternativen gehören laut Studie mehr Vorbeugung, diverse mechanische Möglichkeiten, Nützlinge, außerdem Strukturmaßnahmen wie Hecken oder Bäume, die Nützlingen ein Zuhause bieten. Viele der von Ihnen genannten Methoden gehören im ökologischen Landbau längst zum Standard. Die Studienautoren plädieren für Verbote von bestimmten Pestiziden wie Glyphosat und Neonicotinoiden, die für die Umwelt und Artenvielfalt besonders schädlich sind. Und für eine Pestizidabgabe, wie sie in Schweden bereits existiert, allerdings mit Machbarkeitsstudie vorab. In Auftrag gegeben hat die Analyse, die vorrangig Studien von Dritten auswertet, der Bund für Umwelt- und Naturschutz Deutschland. Das Motiv erklärt Katrin Wenz, Agrarexpertin beim BUND.
Landwirtschaftliche Betriebe stehen momentan vor einer großen Herausforderung. Die politischen Rahmensetzungen ändern sich und wir müssen Pestizide reduzieren, weil wir haben einen massiven Verlust an Biodiversität. Und deshalb wollen wir zeigen, Alternativen gibt es. Im Biolandbau werden die schon jetzt angewendet.
Sie ist optimistisch, dass das Papier auch bei konventionell wirtschaftenden LandwirtInnen ankommt und verfängt.
Landwirte und Landwirtinnen sind ja in der Regel sehr kreativ, die interessieren sich auch für wissenschaftliche Ergebnisse. Viele Betriebe probieren Dinge immer wieder aus. Also es geht auch gar nicht darum, dass wir ihnen vorschreiben, wie sie wirtschaften sollen. Aber natürlich hoffen wir, dass diese Studie ja auch eine Inspiration gibt.
Tatsächlich könnte es in bäuerlichen Kreisen Informationsdefizite geben, glaubt man der Studie. Denn obwohl es eine vielgestaltige Beratungsszene gibt, sei es etwa von offizieller Seite durch die Bundesländer oder durch Personal der Pestizidhersteller, kämen Informationen über Alternativen zur synthetisch-chemischen Lösung oft zu kurz, beobachtet Aaron Scheid.
Was wir hier feststellen, ist, dass diese Beratungsansätze sich immer noch sehr stark darauf konzentrieren, wie können wir kurzfristig ein Problem lösen und eben nicht langfristig. Und dieses langfristige Denken in der landwirtschaftlichen Beratung muss dort wieder Einzug erhalten.
Daher richtet sich die Studie auch an politische EntscheidungsträgerInnen. Dass die bessere Beratung, bessere Finanzierung und mehr Forschung zu den Alternativen ermöglichen, hofft Aaron Scheid. Und dass sich alternative Lösungen herumsprechen, etwa Steinmehl gegen bestimmte Rapsschädlinge oder thermische Unkrautbekämpfung im Karottenbeet.
Die thermische Bekämpfung ist eine direkte Pflanzenschutzmaßnahme, um die Unkräuter durch Erhitzen zu zerstören, damit sie nicht wieder auftreten.
Dass diese Hitze üblicherweise durch Gasflammen erzeugt wird, derzeit also teurer geworden ist und generell viele der vorgeschlagenen Lösungen für die LandwirtInnen kostspieliger sind als die gängigen agrochemischen Produkte, thematisiert die Studie nicht wirklich. Und auf Nachfrage.
Kommt immer auf die Kostenrechnung an, die man dahinter hat. Was wir halt sehen in dieser Ertragsrechnung ist, dass wir die chemisch-synthetischen Pestizide immer nur am Kaufpreis bemessen und nicht die Energie, die wir reinstecken müssen, um diese Pestizide erstens zu erstellen und zweitens auch wieder aus der Landwirtschaft rauszuholen durch die Wasseraufbereitung und so weiter.
Das mag volkswirtschaftlich so stimmen, doch damit geht dem Papier leider etwas der praxisnahe Ratgeberansatz verloren, der die einzelnen Landwirte an die Hand nehmen will. Und die müssen nun mal die Kosten im eigenen Betrieb im Auge behalten. Trotz solcher Defizite, die sogenannte Kurzstudie, bleibt als mögliche Ideengeberin lesenswert.
Deutsche Klima... Zeile verrutscht. Das war Daniela Siebert über Alternativen zu Pestiziden in der Landwirtschaft. Und jetzt eigentlich zu den Klimaschutzprojekten. Das Regenwaldgebiet rund um den Amazonas in Südamerika, das spielt für das Klima in der Welt eine ganz wichtige Rolle. Denn der Regenwald speichert ungeheure Mengen an Kohlenstoff. Doch diese einmalige Landschaft, die ist bedroht. Beispielsweise durch Abholzung für die Landwirtschaft oder in Peru durch Goldgräber. Im Kampf gegen den Klimawandel finanziert Deutschland auch dort vor Ort Klimaschutzprojekte. Wie die funktionieren, dazu der Beitrag von Anne Herberg und Verena von Schönfeld.
Im Trimotor, einem Lastendreirad, geht es los. Durch Schlamm und Pfützen hinein in den dichten Regenwald von Madre de Dios. Für Victoria Lucanova vom Bundesumweltministerium ist es der erste Besuch in dieser Region des peruanischen Amazonas. Als Referentin für Bodenschutz will sie wissen, ob Klimaschutzprojekte, die mit deutschen Geldern finanziert werden, vor Ort auch Wirkung zeigen und ob weiter investiert wird.
Ich bin gespannt, die Projekte, die man sonst auf den Tisch in Papier bekommt, auch mal in live zu sehen. Zu sehen, wie sind die einzelnen Positionen in live datiert? Was sind es für Ausgaben, für welche Maßnahmen? Explizit.
Plötzlich lichtet sich der Wald. Der Konvoi fährt hinein in eine wüstenartige Mondlandschaft voller Krater und Staub. Eine ehemalige Schürfstelle von illegalen Goldgräbern, mitten im Tambopata-Nationalpark, einem der Biodiversitäts-Hotspots Perus. Nun brennt die Sonne erbarmungslos auf den versandeten Boden. Referatsleiter Thomas Straßburger ist ist vom Ausmaß der Zerstörung des Regenwaldes geschockt.
Wenn man das so bestehen lässt, verwüstet das gänzlich, dann lockt das immer mehr Leute ein, hier fortzusetzen, nicht? Wie in Deutschland, ist ein Sack Müll da, ist der zweite am nächsten Tag da und so weiter. Von daher hat das für uns auch ein bisschen symbolischen Charakter.
Gegen die Zerstörung wird aufgeforstet, mit deutschen Steuergeldern. Aus der Wüste soll wieder Wald werden. Gepflanzt werden deswegen nur einheimische Baumarten. Damit sie auf dem sandigen Boden aber überhaupt eine Chance haben, werden die jungen Triebe in ein spezielles Hydrogel gesetzt, erklärt Hauke Hobbs von der Frankfurter Zoologischen Gesellschaft.
Dadurch hat die Pflanze stets Zugang zu Wasser. Also ohne Wasser kann die Pflanze ja nicht leben. Ja, also es ist das entscheidende Substrat, um das Überleben der Pflanzung hier zu garantieren.
Allerdings müssen sie nicht nur vor Trockenheit, sondern auch vor neuen Eindringlingen, sprich neuen Goldschürfern, geschützt werden. Deswegen wird die Gruppe auch von peruanischen Sicherheitskräften begleitet.
Sobald das Militär oder die bewaffneten Polizeieinheiten den Schutz dieser Gegend aufgeben würden, würden sofort wieder die Goldwäscher zurückkommen und das hier in Beschlag nehmen und wieder weiter Gold waschen und auch in das Nationalreservat, in die Kernzone gehen.
Einige Wochen nach dem Besuch steht fest, die Bundesregierung wird solche Projekte in Peru weiter unterstützen und das Engagement noch deutlich ausbauen. Anfang November unterzeichneten beide Länder die erste Klimapartnerschaft in Lateinamerika.
Deutschlandfunk, Verbrauchertipp.
Über die steigenden Energiekosten haben wir ja Anfang der Sendung schon ausführlich gesprochen. Wer gerade eine hohe Nebenkostenabrechnung oder eine hohe Nachforderung für die Heizkosten bekommt, der kann unter Umständen staatliche Unterstützung beantragen. Vielleicht auch nur für den Monat, in dem diese hohe Nachzahlung fällig wird. Susanne Kuhlmann mit dem Verbrauchertipp.
Im Monat der Nebenkostenabrechnung oder der Jahresverbrauchsabrechnung haben auch viele Verbraucher der Mittelschicht einen Anspruch auf ergänzende Leistungen.
Wer sie beantragen möchte, ohne zuvor staatliche Leistungen bekommen zu haben, muss sich allerdings rasch mit dem Jobcenter oder dem Sozialamt in Verbindung setzen, sagt Kolja Ofenhammer aus der Gruppe Kredit und Entschuldung der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Und dass Schnelligkeit zählt, bestätigt Hermann Josef Tenhagen vom Portal Finanztipp.
Bedingung ist, dass man das in dem Monat macht, wo diese Rechnung kommt und fällig wird und nicht etwa sozusagen verschläft und in den nächsten Monat zieht. Und wenn dann eine Nachzahlung mit 1.000 Euro kommt und die jede Möglichkeit sprengt, dass ich das bezahlen kann in dem Monat, dann würde man da eine Hilfe bekommen können. Das ist an allererster Linie jetzt mal ein Modell, um schnell denjenigen zu helfen, die jetzt einmalig eine Nachzahlung haben, damit die nicht unter Wasser kommen.
Momentan, darauf weist Hermann Josef Tenhagen hin, profitieren Antragsteller von einer Regelung, die seit Beginn der Corona-Pandemie und noch bis Ende 2022 gilt. Im Zusammenhang mit dem Antrag wird nicht geprüft, ob die Wohnkosten angemessen sind. Normalerweise wäre das der Fall. Feste Grenzen beim Einkommen lassen sich auch nicht benennen, denn die Kostenstrukturen variieren stark, zum Beispiel zwischen Stadt und Land. Anders sieht das beim Vermögen aus, so Kolja Ofenhammer.
Beim Vermögen besteht für einen Single-Haushalt die Grenze bei 60.000 und für jede weitere Person im Haushalt 30.000 mehr. Also für ein Paar wären es dann 90.000 Euro, die man an Barvermögen haben kann.
Der Heizkostenzuschuss muss unmittelbar beantragt werden und dieser Antrag sollte schriftlich eingereicht werden, selbst wenn noch Nachweise fehlen.
Sinnvoll ist es, zunächst einen formlosen Antrag zu stellen, in dem man deutlich macht, dass man ergänzende Leistung beziehen möchte, um die Frist nicht zu verpassen und dann später den formellen Antrag nachzuholen. Bei Nebenkostenabrechnungen ist da häufig eine Frist vom Vermieter angegeben worden. Bei Jahresverbrauchsabrechnungen ist das 2 Wochen, nachdem die Rechnung zugegangen ist.
Neben dem Personalausweis gehören folgende Unterlagen dazu.
Krankenversicherungskarte, aber vor allem die Einkommensbescheide und die Kontoauszüge der letzten 3 Monate. Für Erwerbsfähige ist da das Jobcenter zuständig und für Personen, die entweder schon in Rente sind oder die nicht mehr erwerbsfähig sind, ist das Sozialamt zuständig.
Ergänzende Grundsicherung im Alter heißt das für Rentnerinnen und Rentner. Wer die Frist jedoch verpasst oder bereits Schulden aus der Vergangenheit hat, kann den Heizkostenzuschuss nicht mehr bekommen.
Sofern bereits ältere Schulden bestehen, kann das nicht voll übernommen werden. Sofern allerdings eine Strom- oder Gassperre droht, ist das Jobcenter oder das Sozialamt ebenfalls bereit zu unterstützen. Das wird allerdings in der Regel nur als Darlehen gewährt.
Noch ein Rat vom Portal Finanztipp. Wenn der Energieversorger eine Ratenzahlung für Nachforderungen vorschlägt, sollte man der lieber nicht zustimmen. Denn eventuell fällt die betroffene Person dann in keinem Monat unter die Bedarfsgrenze, sodass sie keinen Anspruch auf Sozialleistungen vom Jobcenter oder Sozialamt hat.
Der Verbrauchertipp von Susanne Kuhlmann. Und damit geht unsere Sendung zu Ende. Nach den Nachrichten meldet sich hier gleich Dirk Müller mit den Informationen am Mittag. Bei ihm geht es unter anderem um die Generaldebatte im Deutschen Bundestag. Mein Name ist Stefan Römermann. Ich sage danke fürs Zuhören und tschüss.